Wir haben heute, also in meiner Person, ich bin sozusagen sowas wie eine Schnittstelle als Koordinator verantwortlich dafür, dass wir uns um dieses Arbeitsfeld kümmern. Aber ich bin nur der, der gemeinsam mit den Schulen arbeitet. Und ich habe hier die Kollegin Stegemann mitgebracht. Maut hat 4 Schülerinnen und ein oder 3 Schülerinnen und einen Schüler mitgebracht, die ganz konkret aus der Praxis nachher erzählen können, wie funktioniert das, was wir tun. Und wir haben natürlich Projektpartnerinnen und Projektpartner. Julia von Weiler ist die Projektpartnerin, die für unser neuestes Projekt Smart User hier in diesem Bereich aktiv sein wird. Und die Kolleginnen und Kollegen vom Europäischen Kindertheater Euquitea, die gerade von einem Auftritt kommen, sind also auf jeden Fall diejenigen, die in unserem Bereich Projektlernen drin sind. Was wollen wir eigentlich machen? Es geht im Prinzip darum, dass wir uns ganz kurz mal angucken, wie geht man mit Cyberbullying oder Cybermobbing um? Und zwar in der Situation, dass wir uns mal angucken, was haben wir in Lichtenberg gemacht? Und wieso ist das eigentlich relativ erfolgreich? Und welche Instrumente und welche Bausteine benutzen wir dazu? Um mal diese Metapher zu benutzen. Wir gucken uns hier ganz besonders Situationen an, die jetzt in diesem Beispiel, das ist eine Zeichnung von einem Kollegen von mir, der ist schon verrentet, Wolfgang Segert, der hat das mal in einer Fortbildung nebenbei gemalt, gesagt, dass das eigentlich unser größtes Problem ist, dass wir nur auf diesen einen gucken, die Masse in der Regel nicht betrachten und erst dann, wenn er gefressen und verletzt ist. Wieso nehmen wir uns eigentlich nicht die Zeit und die Möglichkeit, vorher drauf zu gucken, was müssen wir tun, damit ihm genau das nicht passiert? Und das ist eigentlich das Grundanliegen von Prävention, das mir in vielen Konzeptbereichen immer noch nicht ausreichend und genügend systematisch mitgedacht wird in all den Feldern, die wir so an Unterricht, an Beschulung, an Didaktik, an Erziehung und Bildung in Kombination mit allen Partnern, mit Eltern, mit Institutionen, mit den kommunalen Einrichtungen, die wir haben. Oder vor allen Dingen im letzten Punkt natürlich auch damit, dass wir sagen, was sind die Schnittstellen der Judikative und der entsprechenden Sozialarbeiter, die wir benutzen müssen, wenn es mal tatsächlich zur Krise gekommen ist und nicht geklappt hat. Und in unserem Falle vielleicht mal ganz zum Anfang, was mir als Problem aufgefallen ist, immer wenn ich dazu arbeite, in allen möglichen Workshops, wir haben eine unwahrscheinlich große inflationäre Gebrauch des Begriffs. Ich hatte gestern eine Situation, eine Kollegin erzählte mir, darf meine Schulleiterin mir eigentlich sagen, wenn ich am Montagmittag einen Zettel bei ihr abgeben soll, Zettel her. Ist das nicht Mobbing? Völliger Schwachsinn natürlich. In der Situation völlige, sage ich mal im Prinzip, Überschätzung und Dramatisierung, ich werde gemobbt, ist ganz oft irgendwo zu hören. Eine Situation, die auf der anderen Seite natürlich auch nicht bagatellisiert werden darf. Und deswegen in der Begriffsklärung, wenn ich mit Kolleginnen, mit Schülerinnen, Schülern umgehe, erarbeite ich das grundsätzlich. Dazu haben wir nicht ausreichend Zeit jetzt. Deshalb versuche ich mit Ihnen mal diese Fragen nur schnell so stigmatisch durchzugehen. Die erste Frage, die ich mit den Kolleginnen oder mit Schülern bearbeite, ist immer die, wann ist eine Situation eigentlich eine Mobbing-Situation? Und Sie können sich vorstellen, so viele Menschen wie im Workshop sitzen, so viele verschiedene Wahrnehmungen, Antworten und Perspektiven bekomme ich dazu. Sich dann im Prinzip darüber klar zu werden, wer entscheidet eigentlich, wann eine Situation, die ich empfinde, zu der ich Mobbing sagen würde, wann die eingetreten ist. Vielleicht mal in die Runde. Wer von Ihnen würde jetzt sagen, so, wann ist eine Situation Mobbing? Ich nehme Sie ganz einfach mal dran.
Ja, schönen Dank für den Überfall. Also wenn sie dauerhaft und wiederholt gegen eine Person gerichtet ist, um sie zu erniedrigen.
In Ordnung, danke. Wer entscheidet das? Das ist die Frage.
Ich kann weitergeben, oder?
Gerne.
Gerne, okay.
Wer möchte?
Einmal der Betroffene, der also sich gemobbt fühlt, aber da das ja sehr subjektiv ist, vielleicht dann auch die Umherstehenden, die also zum Umfeld gehören, jetzt meinetwegen in der Klasse.
Danke. Unterschiedliche Sichtweisen. Ich kann mich nicht ganz genau festlegen. Ich sage mal, es könnte so und so sein. Oder ich meine für mich persönlich, in meiner Wahrnehmung, die Situation so wie dargestellt. Ich versuche immer zu vertreten, ähnlich wie Sie gesagt haben, der Betroffene. Wenn wir beide uns kabbeln und ich zu ihm sage, na, wie du heute wieder rumläufst mit violetten T-Shirts, aber hast du nichts anderes im Schrank gehabt, mein Freund? Und wir kennen uns jahrelang. Wie würdest du das empfinden? Als nette Frostelei zwischen zwei, die ganz einfach mal messen müssen im Ring, wer von uns beiden ist heute Morgen besser drauf und wie können wir uns gegenseitig zum gemeinsamen Event hochschaukeln. Genau die gleiche Situation mit jemandem, den ich nie kenne und noch nicht gesehen habe. Und vielleicht wärst du dann auch im Prinzip so wie unser Basketballspieler, ja, würde im Prinzip runtergucken und sagen, so mein Alter, jetzt mache ich dich platt. Und in der Situation sind wir natürlich jetzt hier dann zu fragen, wen müssen wir in solchen Situationen eigentlich schützen und wen müssen wir begrenzen? Das erarbeite ich dann mit den Kollegen, Schülern oder wem auch immer in der Situation. Hier war es mal ein Foto von einem Flipchart aus dem Pädagogen-Workshop. Und als Fazit kriegen wir meistens die Sachen raus. Erstens, jeder muss in einer Gruppe, egal wo er ist, in welcher Situation im Leben, natürlich aktiv einen sozialen Platz besetzen. Und es bleibt natürlich auch klar, Schüler und in unserem Falle, wenn sie Arbeitsgegenstand in einem Pädagogen-Workshop sind, müssen Regeln kennenlernen und akzeptieren, damit in der Gruppe alle miteinander klarkommen können. Und selbstverständlich ist logischerweise dabei klar, dass Auseinandersetzung und Streit ein dynamischer Bestandteil von jedem Gruppenprozess sind. Das geht nicht anders. Und die drei roten Begriffe hier, Prävention, frühzeitig damit zu beginnen, dass wir nach Möglichkeit Situationen, die normal sind, bei der Entwicklung von Gruppen, wie streiten wir uns, wie setzen wir uns auseinander, wie finden wir gemeinsam Lösungen für Probleme, die uns alle betreffen, so anzugehen, dass Sozialkompetenz und Aufeinanderachten entstehen und dass wir alle eine gemeinsame, gesunde Streitkultur entwickeln. Das trifft zwar auf analoges Mobbing und auf Treffen von Menschen untereinander zu, so wie wir es seit Jahrtausenden tun, aber natürlich selbstverständlich auch im Netz. Die gleichen Regeln gelten nur eben virtuell und digital. Und vielleicht kann man im Prinzip als den Prozess, so habe ich es dann meistens für mich auch rausgekriegt, so gesehen, dass Mobbing immer ein gruppendynamischer Prozess ist und dass es oftmals ein oder zwei Täter in einer Situation, die ich in Schulen erlebt und bearbeitet habe, als Krisenmanagement gesehen habe, sind, aber nie mehr. Und dass ich oftmals in der Situation diese größte Gruppe habe, Assistenten und Unterstützer und die sogenannten Zuschauer, Bystander, die diesen ermöglichen, dass sie Machtgewinn haben. Und ich habe nie einen Fall gehabt, wo mehr als ein einziger das wirklich echte Opfer war. Und in dem Bereich, Herr Kasper hat das rausgefunden, wäre für mich jetzt die beste Definition, die ich für mich für den Bereich Cybermobbing oder Cyberbullying, beides wird oft synonym verwendet, obwohl die englische Sprache hier mit zwei unterschiedlichen Begriffen umgeht. Mobbing wird eher als Anpöbeln verstanden, Bullying eher als körperliche Gewalt. Ja, Cyberbullying sozusagen ist also aus dem Englischen der klassische Begriff, der entstanden ist. Wir verwenden meist Cybermobbing hier in unserem Sprachraum. Ist also ganz einfach diese Situation. Moderne Kommunikationsmittel werden dazu benutzt, absichtlich jemanden zu schädigen, der sich dabei immer schwerer selbst helfen kann. Und die Situation dann oftmals endet damit, dass entweder wir als System aktiv werden und ganz intensive Hilfe und Schutz leisten müssen, die als Beratung von außen in die Schule kommt, beziehungsweise, das hatten wir leider auch schon, am Ende ein Suizid steht. Und das sind Situationen, die auch ganz, ganz intensiv in Japan zum Beispiel passieren. Die haben ein anderes Dogma, ein anderes Schulsystem im Umgang. Wir haben mit denen, mit einer Uni in der Nähe von Tokio, mit der Bunkyo-Universität, einen Kooperationsvertrag. Seit 2012 arbeiten wir mit denen eng zusammen. Wie können wir Mobbing in Schulen mit den Erfahrungen, die wir hier gesammelt haben, auch auf das System dorthin anwenden? Und die arbeiten inzwischen mit den Bausteinen, mit denen wir hier arbeiten, auch und sind erfolgreich und haben die Suizidrate relativ gut senken können. Innerhalb der letzten 3 Jahre gab es also ca. 40% weniger Suizide mit Schülerinnen und Schülern, die nach den Programmen, die wir hier miteinander besprochen haben, nachher, wenn der Workshop zu Ende ist, tatsächlich signifikant nachgewiesen haben. So, ganz kurz wäre also im Prinzip jetzt nur noch ein paar Kriterien, warum Cybermobbing eigentlich von realem Mobbing zu unterscheiden ist. Wenn wir in der Gruppe jemanden haben, auf den wir uns alle einschießen, haben wir die Situation immer noch, dass wir ihm angesichts zu Angesicht gegenüberstehen. Das heißt, mimisch, gestisch und haptisch können wir immer noch emotional Anteil nehmen. Das fällt natürlich im Prinzip im Internet aus. Und vor allen Dingen ist es ja, da es weltweit sofort in Echtzeit verfügbar ist, die Situation da, dass wir ein riesengroßes Publikum erreichen und das 24 Stunden am Tag. Wir haben die Situation, dass natürlich auch diese Beiträge in der Regel nicht wieder zu löschen sind. Ich habe das mal versucht mit einem Beitrag, weil ein Kollege eine Mitarbeiterin von mir gestalkt hat. Ja, aufgrund dessen, erst waren sie verheiratet, dann nicht mehr und dann gab es Krieg und so weiter. Und es ließ sich nicht aus allen Einträgen, die im Internet verfügbar waren, als Sucheinträge zu einem Buch, das sie geschrieben hatte, alles löschen. Es war nicht möglich. Das heißt, er konnte immer rausfinden, wo sie wohnt und lebt. Und das ist natürlich eine der perversesten Situationen gewesen. Sie hat sich nachher im Prinzip unter Polizeischutz verabschieden müssen in eine andere Aufgabe, in ein anderes Bundesland. Das heißt, das gibt es wirklich real, auch unter uns als Erwachsene. Die Situation, dass natürlich die Täter sich unwahrscheinlich sicher fühlen, weil die potenzielle Anonymität, die da ist, ja, man kann inzwischen mit IPs eine Menge rauskriegen und googeln, natürlich denen eine Sicherheit gibt, dass also sozusagen emotionales Feedback nicht möglich ist und dass durch den uneingeschränkten, fehlenden Kontrollmechanismus nahezu alle Hemmschwellen fallen. Und das ist eines der größten Probleme, die wir jetzt mit der Entwicklung von Cybermobbing eigentlich zu beklagen haben. So, was machen wir jetzt? Natürlich ist es so, dass man vielleicht jetzt mal gucken kann, was ist eigentlich nur an Datenmaterial beforscht. Hier ganz kurz nochmal der Hinweis auf Dr. Jan Fetsch. Der Mann hat in Luxemburg und in Aachen studiert Psychologie und hat dann von da aus an die TU Berlin gewechselt, hat hier promoviert. 2012 ist die Studie fertig gewesen. Relationales und Cybermobbing und die Auswirkungen und Ursachen im Schulalter. Und der hat Schulklassen aus Lichtenberg untersucht, aus Charlottenburg und anderen Bereichen. Und der hat herausgefunden, das größte Problem beim Cybermobbing ist eigentlich die Situation, dass wir mindestens 2 bis 3 Mal pro Monat in der Gruppe der Befragten einmal eine Opfersituation gehabt haben, die als sogenanntes relationales Cybermobbing bezeichnet werden kann, wo also Menschen in Beziehungen, Kinder aus einer bestimmten Gruppe untereinander diese Situation erlebt haben. Und da wären also ganz konkret die Situationen zu nennen, jemand hat also im Prinzip bei 5% der Befragten, liegen wir hier auf meiner Pinnwand oder in meinem Gästebuch, irgendwelche gemeinen Kommentare hinterlassen und 10%, jemand hat private Informationen über mich im Internet verraten. Die Studie ist sehr, sehr interessant. Er hat auch gute Ansätze, wie man damit umgehen kann, erarbeitet, von denen wir auch einige nachher uns noch angucken werden. Mobbing ist nicht strafbar. Als Straftatbestand ist es tatsächlich nicht in unserem Strafgesetzbuch enthalten. Cybermobbing ebenfalls nicht. Aber wir müssen uns die einzelnen Straftatbestände, die es gibt, mal genauer raussuchen. Und insofern ist es sehr gut möglich, dass man also immer auf den entsprechenden Strafrechtsbestand, den es tatsächlich gibt, Beleidigung, üblige Nachrede und Verleumdung und so weiter, natürlich eingehen kann. Das alles, was ich hier zeige, finden Sie auf der Online-Plattform, identisch genauso. Dann geht es weiter in der Situation, mobbingfreie Schule, wie sieht es nun eigentlich in Lichtenberg aus, was tun wir? Ich hatte das Glück, seit vielen, vielen Jahren unterstützt durch unsere Verwaltung, Prävention ausüben, probieren zu dürfen und hatte die Möglichkeit, ein richtiges Zentrum für Prävention zu entwickeln. Das bedeutet also, ich habe mit ganz vielen Menschen die Möglichkeit gehabt zu gucken, was wirkt. Bin also grundsätzlich eigentlich jede Woche täglich in Schulen unterwegs und frage Leute, was braucht ihr, wo drückt es, was sind so die Dinge? Und da haben wir mit diesen Kolleginnen gemeinsam gesagt, wir brauchen natürlich Unterricht, etwas, was in allen Schulen verbindlich passiert. Und nun ist das Netz voll von Materialien, jeder tut, was er gerne will. Und wir haben gesagt, das macht keinen Sinn. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil die Kinder, die in unsere Grundschulen gehen, haben schon in dieser Zeit Kontakte mit den weiterführenden Schulen. Ja, wenn du auf unser Gymnasium kommst, auf unsere Sekundarschule, da sind wir da und wir machen das und das. Und die Programme, die also zwischen den Schulen übergreifend in der Kooperation gemeinsam weitergemacht werden, natürlich immer in der Auslegung der Menschen, die sie wirklich tun, haben einen unwahrscheinlich großen Gemeinsamkeitseffekt. Und auf den kam es mir hierbei besonders an und allen, die hier dran mitgewirkt haben. Und wir haben grundsätzlich gesagt, wir müssen uns um soziales Lernen kümmern. Wir müssen schaffen, dass Grundschulkinder in der Lage sind, ohne dass sie jemandem zu sagen, so jetzt, ne, ich habe heute Ärger gehabt zu Hause, meine Mama hat mir geschimpft und dafür mache ich dich jetzt erstmal platt. Das hinzukriegen, haben wir versucht mit einem großen Stab von Programmen zum sozialen Lernen und uns ist eigentlich als Kernpunkt hier in Lichtenberg übrig geblieben, dass wir gesagt haben, wir machen ein sogenanntes Buddy-Prinzip. Buddy-Prinzip kennen Sie vielleicht vom Buddy e.V. aus Düsseldorf. Der Geschäftsführer Roman Rüdiger ist heute auch hier, weil der natürlich auch in der Situation, wie kann man in Peer-Modellen soziales Lernen gemeinsam miteinander mit Medienkompetenz und digitaler Entwicklung gut verknüpfen, erarbeiten und erforschen will. Und wir haben uns 2006 entschlossen, in allen Grundschulen das sogenannte Buddy-Prinzip einzuführen. aufeinander achten, füreinander da sein, miteinander lernen. Und haben dann gesagt, also grundsätzlich würden wir in diesem Bereich das natürlich weiterführen in die weiterführenden Schulen, Sekundarschulen und Gymnasien. Ein Teil dieser Menschen ist heute hier. Das sind unsere 4 Teamer aus der Immanuel-Kant-Schule unseres Bezirkes und die Teamerleiterin Maud Stegemann. Und in dem Bereich gibt es dann natürlich aber auch Projektbausteine, wo wir gesagt haben, wir nehmen nicht irgendwas und jede Schule sucht sich irgendwie und tut was, sondern wir wollen gucken, was können wir in diese Strategie Unterrichtsbausteine soziales Lernen so einbauen, dass es wirklich Mobbingprävention und vor allen Dingen auch Cybermobbingprävention ist, die möglichst ein gemeinsames sich Treffen der Schüler im Stadtbezirk auch, sag ich mal, so ergibt, dass man darüber reden kann. Du, bei mir war gerade die Theatertruppe von Eukitea. Oh, war heiß, ja, bei uns waren die auch schon. Wie habt ihr das denn gemacht? Mit dem Elternabend, was ist denn da rausgekommen? Solche Sachen funktionieren dann im Prinzip tatsächlich so, wie der Kollege, der heute Morgen von den Schülern da gesessen hat, der jetzt eigentlich im Prinzip seine Bachelorarbeit fertig kriegen müsste, aber sagt, ich bin jetzt ein Kommunikator für die Jugendlichen, was Politik betrifft, weil andere gibt es nicht, die so glaubwürdig oder so annehmbar sind, wie unsere Sprache gerade drauf ist. Und in der Situation ist es dann eben so gewesen, dass wir gesagt haben, jawohl, wir sind mit diesem Projektpartner hauptsächlich unterwegs und möglichst im Bezirk. Und es gibt natürlich auch die Situation, dass wir also kommunale Unterstützung haben und da sieht es ganz konkret jetzt so aus, dass wir mit den Kommunen Medienkompetenzzentren haben, mit denen wir gemeinsam arbeiten wollen. Was sind jetzt die beiden Hauptbausteine? Ich habe Ihnen mitgebracht hier heute 6 Anti-Mobbing-Koffer. Die meisten von Ihnen müssten die kennen, weil bitte Hand hoch, wer die noch nie gesehen hat. Es sind also leider mehr als 7. 7 habe ich mit zum Verschenken heute. Alle anderen, die sozusagen keinen abkriegen, können ihn nachher nicht mitnehmen. Warum haben wir uns auf dieses Modul beschränkt? Dazu gleich mehr. Und wir haben als zweites sozusagen dieses als unterrichtsverbindliches Projekt einzusetzen. Wir haben aber auch noch eine sogenannte Kinder-Uni Lichtenberg. Fing an, wir haben eine Hochschule, ja, HFÖ war es ehemals und jetzt HTW, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Und die hat sich mit unserer Bürgermeisterin zusammengesetzt und haben gesagt, warum können wir nicht eigentlich die Professoren dafür gewinnen, für Kinder und für deren Eltern Vorlesungen zu machen. Hat funktioniert, immer im November, alle Sonnabende wurde das so gemacht. Die Professoren haben das ehrenamtlich durchgeführt. War total gut besucht und war auch klasse. Jemand anders, außer uns Lehrerinnen und Lehrern, stand da, hat nicht pädagogisiert in dem Falle, wie wir es tun, sondern hat einfach eine Message gegeben, wir machen jetzt mal so, als wären wir schon größer. Die kleinen Grundschüler haben darüber sehr, sehr, sehr intensiv, emotional erfahren, aha, Wissen kann man auch in einer anderen Art und Weise kriegen. Inzwischen läuft es so, dass wir das mit Klassenworkshops, dass also die Professoren, Studierende, aber auch andere Projektmitarbeiter in Schulen gehen und dort Klassenworkshops machen, unter anderem zu einem ganz großen Bereich auch zum Cybermobbing, zum Mobbing allgemein, vor allen Dingen mit juristischen Hintergründen und Tatsachen, die mit Datenschutz und Datenkompetenz zu tun haben, vermitteln. Aber das ist, wie gesagt, eben alles im Klassen- und Unterricht in 90-Minuten-Einheiten eingebunden. Im sozialen Lernen haben wir, wie gesagt, das Buddy-Programm aufgebaut. In allen Schulen gibt es also Klassenräte, Teamerprojekte und Kulturpaten. Kinder, die also übergreifend aus Grundschulen mit denen aus der weiterführenden Schule zusammen sind. Und wir haben in den anderen Sachen dann soziales Lernen mit PEP entwickelt, mal als ein Projekt für Förderschüler und Hauptschulklassen hauptsächlich, ganz unten angesetzt mit einfachen Mitteln, gemeinsames, respektvolles Kommunizieren zu üben. Und das ist eine Situation, die in unseren, sag ich mal, größeren Neubaugebieten am besten angekommen ist, weil dort das Problem aufgetaucht ist, dass wir viele, viele alleinerziehende Muttis haben, ja, also Kinder, die sehr viele Gewalterfahrungen, Stresssituationen zu Hause erlebt haben, wo Eltern ganz einfach versagt haben in der Kompetenz, ihnen vorzuleben, du bist hier sicher, wir kümmern uns um dich, wir sorgen für dich, aber wir zeigen dir auch, wie man normal und liebevoll miteinander umgeht. Und in dem Falle war das eigentlich ein unwahrscheinlich guter Gewinn. Mit diesem Projekt haben wir in Grundschulen, in großen sozialen Schwerpunktbrennpunkten tatsächlich erreicht, dass wir dort eine gute Sozialisationsquote geschafft haben. So, weiter geht's mit, wie gesagt, eben unseren Projektbausteinen, die zwar für alle Schulen möglich, aber inzwischen für die meisten auch verbindlich geworden sind. Ist einmal die Präventionsinitiative schützt endlich unsere Kinder und ganz neu, weil diese Schiene, die gibt es noch nicht lange, sondern wir haben dafür auch noch keine Lösung, das Smart-User-Programm mit Julia von Weiler und Innocence in Danger entwickeln werden, da das Cyber-Grooming die Selfie-Sucht und vor allen Dingen Sexting-Fotos ins Internet zu stellen, beziehungsweise ganz einfach mal vorne als Zehntklässler sich vor seine Lehrerin hinzustellen, Handy, Smartphone in der Hand rausgeholt, weil Unterricht ist ja schon zu Ende, und im Prinzip so zunächst mal einfach nur so hinhält, während sie ins Klassenbuch was einschreibt und mit ihm spricht. Was machst du? Danach fragt sie ganz neugierig. Ja, ich mach nichts. Was machst du mit deinem Handy? Das sieht ja so aus, als wenn du da gerade irgendwas mitmachst. Nö, das halte ich nur so fest. Die dann unsicher wurde, im Prinzip nicht so richtig klar kam und nicht so richtig Vertrauen hatte. Der Schüler sah so ein bisschen windig aus. Ihm das Ding dann aus der Hand genommen hat und gesagt, ich möchte kontrollieren, was da drauf ist. Der ist ausgetickt, hat sie verprügelt. Und wusste sich nicht mehr zu helfen. Gott sei Dank kam rechtzeitig die Polizei, ohne dass die Kollegin größere Schwierigkeiten hatte. Ja, ohne dass sie also wirklich stationär behandelt werden musste, nicht zum Unterricht kommen konnte, aber psychisch völlig down war. Und er hatte nichts weiter gemacht, als ihr Dekolleté abgefilmt. Das wollte er nach dem Ende des Unterrichts mit seinen Freunden teilen und dann gerne als Unterschrift, das war heute meine Stunde in Deutsch, ins Internet stellen. Gymnasium, 10. Klasse. Hochintelligenter Junge. Alleine mit Mama zu Hause, nicht viele Regeln, an die er gewöhnt war. Das war mein letzter Fall, jetzt sozusagen ungefähr 4 Wochen her. Sind Situationen, die es tatsächlich so gibt. Ja, und in diesem Falle ist eine Lösung, mit der wir also umgehen wollen, wieder vor allen Dingen im Peer-to-Peer-Kontext, dass wir das Smart-User-Programm einführen wollen. Dazu wird Julia nachher was sagen. Euketea habe ich bereits erwähnt, Sie sind bei uns ein absolut toller Projektpartner, was also Theaterworkshops und vor allen Dingen richtig proaktive Handlungsworkshops mit Kindern im Rahmen der Regelarbeit und des Regelkontextes betrifft. Und in der kommunalen Unterstützung haben wir, wie gesagt, unsere beiden Medienkompetenzzentrum. Alles wird zusammengeführt in einem Netzwerk. Hier sitzen alle Menschen, die gestalten und treffen sich regelmäßig zum Austausch. Da geht es um Geld, da geht es um Ressourcen, da geht es um Ideen und da geht es vor allen Dingen auch darum, wo ist was am notwendigsten in unserem Bezirk und wer muss wohin und welche Sachen nach Möglichkeit durchführen. Das ist das Koordinierungsgremium für uns. In den Schulen braucht es natürlich Menschen, die da aktiv sind. Jede Schule in Lichtenberg hat ein Krisenteam. Das besteht aus 3 bis 5 Kollegen und unter anderem sind in diesen Krisenteams auch die Schulmultiplikatoren für soziales Lernen, die also richtig gelernt haben, wie macht man Peer Education so, dass Schüler in der Lage sind, Schüler zu unterrichten und ihnen zu helfen. Und eine solche Kollegin ist Frau Stegemann. Das ist sozusagen im Prinzip ihr Job. Und ansonsten gibt es noch die Kontaktlehrkräfte für schulische Prävention, die kriegen in Berlin, hat jede Schule einen, dafür kriegen die eine Unterrichtsstunde Ermäßigung, um als Multiplikator zu wirken oder Multiplikatorin. Nachteil, an den Grundschulen machen die das nebenbei. Und da haben wir den meisten Stress. Die größte Zuwachsrate an Beleidigungen, Drohungen, Tätlichkeiten und auch an Dingen, die man jetzt landläufig unter, sage ich mal, inflationär den Begriff Mobbing so zusammenfassen könnte, was viele Eltern jedenfalls tun, da kriegen die Kollegen keine Ermäßigungsstunde dafür, da kämpfen wir immer noch drum. Und dann, wie gesagt, wenn es ganz schlimm gekommen ist und tatsächlich Krisenmanagement notwendig ist, dann bin ich das, beziehungsweise unser Notfallpsychologe aus dem Schulpsychologischen Beratungszentrum. Das ist alles drin in diesem Unterrichtsprojekt, das wir also hauptsächlich benutzen. Warum ist das so sinnvoll? Eigentlich ist es mal konzipiert worden vom Landesinstitut für Schule in Hamburg im Jahr 2008, inzwischen in der 3. Form weiterentwickelt worden. Wir haben in diesem Koffer ein Unterrichtspaket, in dem eigentlich mal eine Projektwoche dran war. Und zwar gedacht als Setting-Ansatz. Wie erreichen wir die Schüler? Wie erreichen wir Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher, die in einer Klasse arbeiten? Und was machen wir vor allen Dingen mit den Eltern? Und dieses Setting-Programm, das ist sozusagen in jeder Klassenstufe 5 bis Klassenstufe 8 verbindlich. Das heißt, alle Kollegen aus den Krisenteams, alle Schulmultiplikatoren für soziales Lernen haben diesen Koffer, können das und arbeiten damit in der Schule. Was drin ist, ist jetzt hier natürlich im Prinzip noch ein bisschen genauer beschrieben. Wir haben ein Handbuch mit Unterrichtseinheiten, 3 DVDs mit entsprechenden Filmen für Schüler, für die Lehrkräfte mit entsprechenden Unterlagen, dann natürlich auch für die Eltern. Und wir haben eine Situation, in der Cybermobbing als extra Projekt beschrieben wird. Let's Fight It Together ist auch bei YouTube zu finden. Wir haben einen Spickzettel für die Lehrkräfte, woran muss ich täglich denken, wenn ich mit ihnen respektvoll und verantwortungsvoll kommunizieren will, und Faltblätter für die Eltern. Ich habe ihnen in die Unterlagen eins dieser Faltblätter reingelegt und auch das Inhaltsverzeichnis dieses Hefters, sodass Sie alle, im Prinzip alle mit nach Hause nehmen können, was da drin ist. Sie können dieses Paket bekommen durch Ihre Landesvertretungen der TK, Techniker Krankenkasse. Die hat dieses Programm finanziert und bundesweit steht es zur Verfügung, kostenfrei für alle, die eine entsprechende Qualifikation durchführen wollen. Das heißt also, wenn Sie mit diesem Koffer in Ihren Schulen arbeiten wollen, gerne. Das steht in dem Handbuch. Und der Sinn, warum es so gut ist, es gibt manche Schulen, die machen am Schuljahresanfang, wenn die Kinder die Schule wechseln, in Berlin ist es nach der 6., einen entsprechenden Workshop, eine ganze Woche, manchmal auch 3 Tage, wir kommen neu zusammen, welche Regeln geben wir uns, wie wollen wir miteinander umgehen. Und Schüler sind da, so wie der Kollege vorhin gesagt hat, im Mittagsworkshop bei den Schülern, sind kreativ, sind sehr hart zu sich selbst, was Regeln betrifft. Manchmal muss man runterfahren und ein bisschen aufpassen, dass es anders wird. In der Situation kann man das als eine ganze Woche einsetzen. Oftmals wird es aber so gemacht, dass die Kollegen sich diese Bausteine immer wieder rausnehmen und in den Situationen, wenn Klassenleiterstunden drin sind, Klassenratstunden, wenn Elternabende dran sind oder Projekttage, um etwas vorzubereiten, damit gearbeitet wird und diese Bausteine sind einfach richtig gut gemacht und man kriegt am Ende, und das ist das Schöne raus, die Situation hin, dass die Kinder ihre Eltern einladen. Nicht, Frau Meier, hier ist der Zettel, Elternabend ist am kommen Sie vorbei und wir reden über die Zensuren in Mathe und in Deutsch, sondern liebe Mutti, wir haben etwas entwickelt zum Umgang in unserer Klasse. Bitte komm am so und so vielten zu uns zum Elternnachmittag. Ich darf dort sprechen und ich möchte dir gerne vorstellen, was ich mir zu diesem Projekt überlegt habe. Diese Art von Selbstwirksamkeit, die die Kollegin aus der Schule am Koppenplatz vorhin dargestellt hat, die ist hier unwahrscheinlich gut abgebildet und didaktisch einwandfrei nachvollziehbar. Deswegen haben sich die Kollegen in Lichtenberg dafür entschieden, das so zu machen. Letzter Punkt. Das Modul zum Cybermobbing habe ich Ihnen reinkopiert, deswegen hier nur noch mal als Foto, ist ein geschlossener Baustein, den man aber genauso offen in allen möglichen Varianten machen kann. Ja, und wie sieht das Ganze nur im praktischen Schulalltag aus? So sorgen also Teamer aktiv für Achtung und Respekt unter den Schülerinnen und Schülern in ihrer Schule. Das werden jetzt uns sozusagen die Schülerinnen und Schüler aus der Kant-Schule vorstellen. Bitte, eure Bühne. Wer fängt an?
Ich.
Okay.
Und zwar, genau, wir sind das Teamer-Projekt des Immanuel-Kant-Gymnasiums. Ich bin Philipp, das ist Anna, das ist Jule und das ist Marie. Und wir würden Ihnen gerne heute unser Teamer-Projekt etwas näher vorstellen.
Ja, also zuerst mal sind wir Schüler aus, wir sind eine Gruppe aus verschiedenen Klassenstufen von der 8. bis zur 12. Klasse. Wir sind momentan so ungefähr 25 bis 30 Teamer. Ja. Und wir werden auch im Wannsee-Forum ausgebildet. Dazu wird euch Jule später noch was erzählen. Ja, das sind wir. Okay, was machen wir? Zunächst mal erleichtern wir den Neuankömmlingen an unserer Schule den Einstieg durch Spiele am ersten Kennenlerntag, im ersten Schultag. Dadurch wird auch die Atmosphäre in der Schule ein bisschen entspannter und sie sind auch nicht mehr so steif und können auch ein bisschen besser mit den neuen Klassenkameraden reden. Wir stärken den Teamgeist durch Spiele, die wir auch im Wannsee-Forum lernen oder auch selber entwickeln. Wir vermitteln zwischen Lehrern, Eltern und Schülern generell. Das heißt, wenn die Kinder Angst haben, zu den Lehrern zu gehen und sich bei denen zu beschweren, weil irgendwas schief geht, dann können die auch meistens zu uns kommen. Weil wir sind da meistens nicht so gruselig wie die neuen Lehrer, bei denen man meistens Angst hat. Und da helfen wir denen auch gerne. Ja, unsere Patenklassen sind von der 5. bis zur 7. Klasse und wie schon erwähnt, haben wir am ersten Tag einen Kennenlernblock. Wir betreuen, also meistens in der Klasse sind so 2 bis 4 Teamer, die für eine Klasse zuständig sind und wir arbeiten auch ganz eng mit dem Lehrer zusammen, was heißt, dass wir vielleicht alle paar Wochen zu dem Lehrer hingehen und ihn fragen, ob es irgendwelche Probleme in der Klasse gibt, was ja meistens auch im Unterricht zu erkennen ist.
Dankeschön. Neben den Projekten, die wir halt selber uns ausdenken mit den einzelnen Klassenunternehmen, ganz spontan auch manchmal, gibt es auch fest geplante Projekte, die wir alljährlich veranstalten. Und eins davon ist zum Beispiel unsere Weltreise. Die findet auch morgen wieder statt zum Beispiel, was sehr gut passt zum Termin heute. Diese Weltreise veranstalten wir neuerdings im Zusammenhang mit dem Sleepover, der von den 12. Klassen unserer Schule organisiert wird, um ein bisschen Geld zu sammeln für den Abiball. Und dort helfen wir natürlich gern, um auch unsere Sache zu vertreten. An diesem Tag sind alle 7. Klassen unserer Schule beteiligt und verbringen nicht nur einen ganzen Abend in der Schule, sondern auch bleiben die Nacht auch dort, was nicht nur ein Highlight für die Schüler ist, sondern ihnen auch dabei hilft, sich untereinander kennenzulernen, unsere Schule mal zu sehen und auch uns Teamer besser kennenzulernen und etwas Vertrauen aufzubauen. Dabei haben wir 4 Stationen, typisch Weltreise halt, Wüste, Arktis, Dschungel und Ozean, die Schüler in Gruppen durchlaufen. In diesen Stationen müssen sie einige ortsspezifische Aufgaben lösen, wobei sie nicht nur Disziplin und Kreativität üben, sondern auch Ausdauer und Schnelligkeit stärken. Alles in allem haben die Schüler da zum Beispiel nicht nur Spaß, was halt für die Schüler im Vordergrund steht, sondern sie stärken auch das Vertrauen zueinander und zu uns Teamern.
Ein weiteres wichtiges Projekt ist unser Projekt zur Suchtprophylaxe. Und hierbei geht es vor allem in den 7. Klassen darum, aufzuklären, was bedeutet überhaupt Sucht. Und hierbei erklären wir verschiedene Süchte, wie zum Beispiel Esssucht, spezielle Süchte, Mediensucht oder auch halt Drogensüchte. Und diese stellen wir auch in den Vergleich. Sie arbeiten in verschiedenen Stationen, die auch klassenübergreifend sind. Und am Ende des Tages gibt es auch meistens noch ein paar kreative Aufgaben zu diesem Thema, wo sie halt ein bisschen zeigen können, was sie gelernt haben. Und in diesem Projekt ist halt besonders wichtig, dass Gefahren erkannt werden und auch vorgebeugt werden können und Hilfestellungen erklärt werden. Und wir haben ja aber auch eine 5. und eine 6. Klasse in unserer Schule. Und in der Klasse 5 erklären wir an diesem Tag vor allem Gefahren im Internet und wie damit umzugehen sind. Während wir in der Klasse 6, was sich auch viele Eltern gewünscht haben, vor allem beibringen, wie man eine PowerPoint-Präsentation erstellt und wie man diese auch am besten vorstellt. Und das Ziel des ganzen Projektes ist es vor allem, auf Konfrontationen mit diesen einzelnen Problemen hinzuweisen und auch die Schüler darauf vorzubereiten.
So, jetzt kommen wir zu unserem letzten Projekt, dem Anti-Mobbing-Tag. Mhm. Der funktioniert genau auf Grundlage von dem, was Herr Beeth uns gerade erklärt hat, dem Anti-Mobbing-Koffer. Und es geht vor allem darum, den Kindern aufzuklären, was Mobbing ist und halt Prävention zu leisten. Wir haben das ungefähr am Ende des ersten Halbjahres. Wir finden diesen Zeitpunkt ganz gut, da Konflikte da schon leicht entstanden sind, aber noch nicht ausgeartet sind. So haben wir die Möglichkeit, noch in diese Konflikte reinzugehen und sie zu beheben. Am Ende des Tages stellen wir Klassenregeln mit unseren Klassen auf und das Ziel des Ganzen ist halt, weniger bzw. kein Mobbing mehr an der Schule zu haben.
Als Grundlage für unsere ganzen Projekte brauchen wir natürlich auch eine Ausbildung und diese haben wir im Wannsee-Forum. Da kann man bei uns ab Klasse 8 mitfahren und dort haben wir halt eine Woche eine Ausbildung mit erfahrenen Dozenten. Und wenn wir diese Ausbildung genossen haben, verpflichten wir uns auch mindestens ein Jahr dazu, Klassenteamer zu sein und auch als Projektteamer mitzuarbeiten. Und bei dieser Ausbildung im Wannsee-Forum sind wir halt in Schul- und auch Altersklassen gemischten Gruppen und arbeiten dort zu verschiedenen Themen, lernen verschiedene Dinge und bereiten auch am Ende der Woche eine Präsentation vor. Und dort entstehen halt meistens auch neue Projekte für unsere Schulen und vor allem auch Kontakte zu anderen Schulen. Und zusammenfassend haben wir dort halt immer sehr viel Spaß und lernen sehr viel, was halt dann auch als Grundlage für unsere Arbeit meistens sogar bis zur 12. Klasse gilt.
Ja, das waren dann unsere Informationen. Haben Sie noch Fragen?
Genau.
Fünf bis sieben. Klasse 8 gibt es natürlich auch Mobbing und wenn das vorkommt, dann gehen die Klassenlehrer auch gerne auf die ehemaligen Teamer der Klasse zurück, dass die dann da nochmal reingehen. Ja, also in der 12. Klasse wird es dann schwierig, weil die Leute ja schon nicht mehr an der Schule sind. Aber in der 12. Klasse sollten sie dann auch das Mobbing-Problem unter Kontrolle gebracht haben. Da können wir dann nicht mehr so gut reingehen.
Frage ist also weitergehend jetzt, wie sieht es in der Arbeit, die ihr jetzt geleistet habt, so habe ich es verstanden, eigentlich mit denen, die in die 8. Klasse kommen, aus? Was nützt ihr? Wie wirkt ihr? Das war die Frage, die ich so verstanden habe.
Also gibt es noch Mobbing an der Schule?
Oder nicht?
Also aus Erfahrung kann ich jetzt eigentlich sagen, Mobbing ist sehr stark eingegrenzt worden, seitdem wir das machen. Also und mir ist jetzt kein größerer Fall bekannt. Also so kleinere Kappeleien in der Klasse gibt es ja immer. Da kann man auch im Endeffekt nicht viel gegen machen, wie Herr Beeth schon erwähnt hatte, die natürliche Streitkultur. Aber so große Fälle hatten wir seitdem nicht mehr.
Und die Schule war schlimm dran. Also es gab hier wirklich Situationen, die mit der Schule selbst nichts zu tun hatten, aber mit der Lebenswelt der Kinder, die in diese Schule gehen, die natürlich die iShare-Gossip-Szene, als die noch ganz hoch angesagt war und SchülerVZ, mitgebracht haben. Das waren auch fast Sachen, die irgendwo dann in körperliche Gewalt umgeschlagen sind, in der wir wirklich notfallpsychologisch ganz, ganz eng betreuen mussten. Aber das war noch vor eurer Zeit. Und es war auch von der Situation her so, dass wir im Prinzip gesagt haben, ja, wie gehen wir damit jetzt um? Ein Gymnasium, die Eltern kommen nicht mehr, still und heimlich, ganz leise, bloß nichts machen. Ist ja so eine Angst, die oft da ist. Und Schulleiter, Kollegium und Schüler haben alle gesagt, das tun wir nicht. Sondern wir gehen mit allen offen und wirklich ganz klar um und sagen, das ist passiert, so haben wir reagiert und auf das und das könnt ihr euch in Zukunft verlassen. Das hat funktioniert. Die Schule ist eine der nachgefragtesten im Bezirk. Ja, und das ist eine Situation, die vielleicht auch für andere interessant sein könnte. Ja, bitte, gerne.
Da steht Ausbildung. Ihr macht also einmal eine Woche Ausbildung. Wird bezahlt von wem?
Ja. Das Ganze kostet, ich glaube, an sich 80 Euro.
78 Euro und der Rest wird finanziert über Rainer Wendt finanziert.
Ja, ich gehe noch mal kurz rein. Wir haben den Riesenvorteil in Berlin, dass wir eine Senatorin für Bildung und Jugend zusammen haben. Und deren Baustelle ist tatsächlich zu sagen, wir wollen nach Möglichkeit, dass dieser Ansatz Peer Education, Schüler arbeiten mit Schülern gut rumkommt. Und sie haben deswegen diese Bildungsstätte der Jugend. Das heißt, das ist nicht schulfinanziert, sondern ist ein landesfinanziertes Projekt der Jugendverwaltung. Und das Landesjugendamt hat dieses Wannsee-Forum vor vielen, vielen Jahren mal aufgebaut und eingerichtet. Es wird mit Sozialpädagogen besetzt, aber diese Sozialpädagogen sind nicht ausfinanziert durch diese 78 Euro Übernachtung, sondern die haben natürlich im Prinzip Kostenbeiträge, die auch zum Teil durch Sponsoren und Stiftungen eingeworben werden. Also es ist wie immer, wie überall in Deutschland momentan, was Jugend betrifft, eine Mischfinanzierung. Viele haben es allerdings jetzt so gemacht, dass in den Schulen, wir haben versucht, Eigenmittel in die Schulen reinzugeben, nach Möglichkeit auch unkonditioniert, ohne irgendwelche Maßgaben dafür auszugeben, wofür die auszugeben sind, diese Mittel. Und es gibt viele Schulen, die aufgrund von sozial Schwachen, ja, viele Zuweisungen kriegen, die unter anderem da reinfließen. Und regelmäßige Förderprogramme sind sogar soweit jetzt. Wir haben die erste Gruppe von Jugendlichen, die sind jetzt in der Ausbildung, im Studium zum Teil, die haben einen Verein gegründet, SEKI. Hieß vorher LIPT, ja. Da warst du ja auch mit. Kannst du was dazu sagen?
Ja, also wie Jule vorhin gesagt hat, waren wir nicht die Einzigen da im Wannsee-Forum. Wir waren da unter anderem sehr oft mit der Gutenberg-Oberschule aus unserem Verein. Mhm. Und da gibt es eine Person, Konstantin Bandmann.
Ja.
Der hat das Ganze sehr gefallen und zusammen kam dann die Idee auf, dass wir nicht mehr nur an einer Schule arbeiten wollen, sondern unter den Schulen auch zusammenarbeiten wollen. Und dann hatten wir erst dieses LIP-Projekt, was Herr Beeth gerade angesprochen hat. Das waren Workshops für die Schulen, die dieses Thema-Projekt haben. Also das LIP-Projekt wurde jetzt überworfen und jetzt haben wir einen Verein gegründet, beziehungsweise sind gerade noch dabei. Es stimmt noch nicht ganz mit der Satzung. Und das ist jetzt vor allem darauf spezialisiert, an Schulen zu gehen, die so etwas noch nicht haben, so ein Thema-Projekt oder eine GSV, und die dort aufzubauen.
Also 10 Jahre, muss man sich vorstellen, so lange läuft es jetzt. Dieser Konstantin hat auch angefangen als Buddy in der Grundschule, ist dann in seiner Sekundarschule irgendwann auf die Idee gekommen zu sagen, ja Mann, jetzt will ich es aber nicht mehr sein, weil ich bin jetzt einer von den Kleinen, ich will jetzt hier nicht im MIMA machen, ich muss jetzt darauf warten, was die Größeren machen. Und in der Schule sind Größere in genau der Art und Weise hier auch da gewesen, die gesagt haben, so, wir nehmen euch jetzt in der 7. Klasse mit auf. Und als der Konstantin selber dann 9. Klasse war, hat er gesagt, so, und jetzt habe ich wieder Lust, jetzt möchte ich das, was ich erlebt habe, doch selber weitermachen. Und inzwischen ist es so, dass diese Schienen in den Schulen in Lichtenberg sich eben aus sich selber wiederherstellen. Dass also die Teamer sich untereinander, die Schüler treffen, da habe ich nichts mit zu tun. Ich stelle, wenn ich überhaupt da bin, höchstens Raum zur Verfügung. Inzwischen machen sie das ganz alleine. Ja, und finden entweder unser Medienkompetenzzentrum, Sozialzentren oder wo auch immer und treffen sich alleine, machen alleine Angebote, gehen in Schulen, machen Workshops. Zum Teil unbezahlt, und wenn Schulen da mal irgendwo was übrig haben, nehmen die auch gerne für ihre Vereinskasse natürlich ein bisschen was ein. Aber das ist schwierig. Geld zu finden ist eines der größten Probleme an dieser Stelle. Wir versuchen aber nach dem Prinzip, ja, hilf mir, oder das Beste, was rauskommen kann, ist Kooperation und Zusammenarbeit, wenn man es verschwendet. Und das funktioniert eigentlich bis jetzt immer noch relativ gut. Weitere Fragen? Ja, bitte.
Also nach der Woche seid ihr dann ausgebildet. Macht ihr dann untereinander, dass ihr alle 2 Jahre fahren wir nochmal irgendwo hin, damit wir uns besser kennenlernen? Oder ist das dann, dass ihr nur noch quasi für euch selbst anfänglich fusselt?
Also wir fahren meistens häufiger ins Wannsee-Forum. Ja, weil es halt sehr viel Spaß macht. Man darf mehrfach, ja.
Weil ich mache, wenn wir fahren, immer gerne einen Mix aus Erfahrenen und aus Neuen, damit die nur ja. mitzunehmen ist ungünstig.
Genau. Und das ist etwas, was Schule an sich im Regelbetrieb nicht leisten kann. Also wir brauchen das. Das ist ohne das wird es nicht gehen. Und wir haben den Vorteil, ja, dass unsere Staatssekretärin für Jugendfrau, Sigrid Clever ist das hier in Berlin, auch in der Hinsicht weiß, wie wichtig das ist. Und wenn ich mit der telefoniere, sagt die auch grundsätzlich, es ist in Ordnung, Herr Beth, wir behalten den Laden. Obwohl es nicht klar ist, immer genügend Personal dafür zu finden, weil so super ist die Bezahlung nicht, wenn keine Stiftungsgelder reinkommen. Das ist einfach das Phänomen, das wir in diesem Bereich haben. Weitere Fragen? Ja, bitte.
Wie wählt ihr diejenigen aus, die diese Aufgaben übernehmen? Oder kann sich jeder bewerben? Das kann ja auch für ungünstige Personen sich dort...
Naja, normalerweise hängen wir Plakate in der Schule aus, weil wir ja normalerweise nicht sehr viele Teamer sind. Und wer will, der bewirbt sich halt. Da gibt es am Anfang des Schuljahres immer so eine kleine Vorführung, was wir hier auch gerade machen. Und wer will, der macht halt mit. Das ist, normalerweise haben wir eigentlich nicht zu wenig, wir haben eigentlich immer genug. Deswegen ist es eigentlich nie ein Problem, was das angeht. Es gibt auch sehr viele Schüler, die Teamer sein wollen. Wir haben zwar jetzt nicht so viele Jungs, was ja eigentlich verständlich ist. Jungs halten sich bei sowas immer raus. Aber neuerdings haben wir auch jetzt ein paar neue Jungs, die mitmachen wollen.
Es ist nicht in jeder Schule so. Es gibt auch Schulen, ne, wo es also, wie gesagt, wirklich die Hälfte oder manchmal sogar mehr Jungs sind, die da mitmachen. Es ist ganz unterschiedlich.
Genau, diesen Fragebogen, wir haben auch einen Fragebogen entwickelt, wo die sich vorstellen, wo sie auch aufschauen müssen, unterstützen dich deine Eltern bei dieser Arbeit und so weiter, sodass wir auch wissen, dass die also von zu Hause auch eine Unterstützung haben, weil es ist ja zusätzliche Arbeit zum Unterrichtsstoff, dass da von beiden Seiten her Interesse da. Wenn man Schüler hat, wo man schon aus dem Unterricht weiß, auch von anderen Kollegen, dass die nicht funktionieren, also die nehmen wir natürlich nicht in das Projekt. Also wir sortieren da schon ein bisschen aus.
Okay. Danke. Alle sind zum Come Together da. Wir sollten uns einen großen Tisch nehmen und die vielen, vielen Fragen, die zur Praxis kommen, natürlich da nach Möglichkeit noch mit bearbeiten. Man kann dieses gesamte Projekt, diese 10 Jahre, googeln im Internet. Es gibt eine Dokumentation darüber, soziales Lernen mit dem Buddy-Programm. Oder Sie googeln einfach meinen Namen. Das, wie gesagt, dann findet man das alles. Und in dem Punkt kann man wirklich auch, und das wäre jetzt eins, was tatsächlich mir sehr am Herzen liegt, dann kommt jemand daher, der hat eine Verwaltungsfunktion und sagt, ich mache gute Arbeit. Das ist Unsinn. Gehen Sie in die Schulen, gucken sich das an. Ja, und wenn Sie irgendwo Interesse haben, an dieser Arbeit teilzunehmen, wäre das natürlich die beste Alternative und Möglichkeit zu sagen, gehen Sie auch mit Ihren Kindern, falls Sie aus dem Schulbereich direkt mit Schülerinnen oder mit Jugendlichen in der Jugendfreizeitarbeit beschäftigt sind, lassen Sie das nachmachen. Alles, was ich weiß, weiß ich auch nur von einem anderen. Wir müssen zum nächsten Baustein kommen, deswegen herzlichen Dank. Danke. Unser nächster Baustein ist natürlich jetzt die Frage gewesen, und das war etwas, was jetzt also ganz einfach hier diese Projektarbeit nochmal sehr unterstützt hat. Zum ersten Mal, als die Gruppe gesagt hat, wir legen als drittes großes Projekt auf, wir müssen uns mit Cybermobbing beschäftigen, wir müssen unsere Kleinen, die wir betreuen, mit Internetkenntnissen versorgen, weil es macht sonst niemand. Ist einfach die Geschichte gewesen, dass uns da Eukithea geholfen hat und an der Immanuel-Kant-Schule ein Stück gespielt hat, Raus bist du. Also nicht I like you, das ist damals noch nicht am Markt gewesen, aber was das eigentlich ist und was dieser Projektpartner für hervorragend klasse Dinge macht, sehen wir uns mal im Film an, 3 Minuten.
Theater Eukithea ist ein internationales Kinder- und Jugendtheater und wir fahren mit präventiven Theaterstücken an Schulen.
Cool, Felix hat ein neues Profilbild. Ja, das lade ich mir gleich mal auf meinen Rechner rüber. So. So, Photoshop öffnen und die Augen ein bisschen größer machen. So.
Das Theaterstück I Like You ist ein Stück zur Prävention von Cybermobbing. Da geht es um eine Gruppe von Jugendlichen. Es gibt dann auch eine Liebesbeziehung zwischen zweien, die dann auseinandergeht. Und aus dem Gefühl der Enttäuschung wird dann eben ein kompromittierendes Foto reingestellt.
Ich mach eine eigene Facebook-Seite, ey. Eine eigene Facebook-Seite nur mit dem Bild.
Ja. Also ich finde, die Szenen, die sie immer gespielt haben, waren sehr, also wie in Real Life einfach, weil das meiste, was eigentlich passiert ist, ist schon mal jeden eigentlich passiert.
Es gibt eine neue Facebook-Seite. Little Luke.
Ja, ich glaube generell, dass wir mit unseren Theaterstücken die Schüler auf eine ganz andere Weise erreichen können, als einfach nur so darüber zu reden, sondern einfach, dass wir sie emotional und vom Erlebnis her einfach abholen.
Hey Sammy, lösch das Foto, Mann! Alle können das sehen! Wie soll ich mich denn jetzt fühlen, hä?
Ich verarschen oder was, wie du dich jetzt fühlen sollst? Was glaubst du denn, wie ich mich jetzt fühle?
Ja, sie haben es gut gemacht, fand ich.
Ja. Also man konnte sich eigentlich mit reinversetzen, ja. Wie es denen dort ging. Ja.
Ich würde das Stück auf alle Fälle empfehlen. Es ist auch sehr schülernah. Die Charaktere waren auch super eingefangen. Ich habe sogar welche aus meiner Klasse erkannt, quasi in diesen Charakteren. Also wirklich super.
Wir bieten die Möglichkeit für nachbereitende Theaterworkshops. Mir ist es immer ganz wichtig, dass ich versuche, den Kindern Theaterübungen zu zeigen, aber dass man dann auch nochmal auf das Thema Cybermobbing direkt eingeht, mit so einer Art Rollenspiel, dass jeder mal in die verschiedenen Figuren aus dem Stück gehen kann.
Du machst es gut!
Der Workshop hat Spaß gemacht, man hat viele Informationen bekommen, wie man einige Dinge regeln kann.
Cybermobbing wird dann zum Problem, wenn wir kein reales Gegenüber mehr in der Kommunikation haben. Wir haben ja heute Nachmittag oder auch Vormittag im Bereich schon gehört, wir haben die Situation, dass alle Digital Natives, wie man ja in Neudeutsch so sagt, die damit mit Internet und mit dem ganzen Zeug groß geworden oder geboren worden sind, dass die das als reale Kommunikationsplattform, als wirklich existent betrachten. Ja, also ich habe noch nie irgendwo die Situation gehabt, dass es mir schlecht ging, wenn ich irgendwo bei einem Kontakt, dem ich eine Mail geschrieben habe, WhatsApp mache ich nicht, ist mir zu anstrengend, ja, dass mir das sozusagen eben dann, mir das innerlich wehtat, wenn mir jemand nicht geantwortet, habe ich noch nicht. Das passiert mir aber, wenn ich mit Menschen zusammen bin, ich rede mit denen und da guckt einer grimmig, dann werde ich unsicher und denke, irgendwas ist jetzt nicht richtig gelaufen. Dieses emotionale Reagieren brauche ich. Brauchen unsere Kinder und Jugendlichen nicht direkt. Es reicht, bei WhatsApp aus der Gruppe zu fliegen, um absolut zusammenzuklappen. Das ist für mich ein Phänomen, das ist für mich Neues. In der Situation oftmals, wenn ich in der Beratung Kinder habe, die dann eben sagen, so, mir ist was ganz Schlimmes passiert, es war das, ist das eine Situation, mit der wir ganz einfach lernen müssen, wir Erwachsene umzugehen. Unseren Kindern geht es so. Deshalb also an der Stelle Theaterworkshop natürlich eine der wichtigsten Geschichten. Welche Fragen gibt es jetzt von Ihnen an die Situation, wie man einen solchen Projektbaustein als Theaterworkshop mit einbinden kann, aus dem kurzen Trailer eben? Ja, bitte. Christian und Homer, wollt ihr das beantworten?
Ja. Wie groß ist euer Aktionsradius? Ist die erste Frage, die zweite, für welche Altersgruppe wird ihr mitten oder sagen wir mal höchstens Anfang nach unten?
Also, wir haben verschiedene Theaterstücke. Auch viele einige zum Thema Mobbing generell oder Mobbingprävention, wo es in den Anfängen ist. Und da gibt es verschiedene Altersgruppen. Also für wirklich ab 1. Klasse bis hin zur 10. Klasse. Halt verschiedene Theaterstücke. Und wir sind kurz zu uns als Theater. Der Hauptsitz von unserem Theater ist in der Nähe von Augsburg. Und schon seit jetzt, glaube ich, 11 Jahren gibt es in Berlin aber sozusagen eine Filiale, wo wir eben tätig sind. Und natürlich in Berlin tätig sind, in Brandenburg viel, aber auch eben, sag ich mal, in Norddeutschland. Wenn wir so eine normale Vorstellung machen, dann kommen ungefähr 120, 150 Schüler, die wir da mit einer Vorstellung erreichen. Genau, und es ist dann meistens eben, dass wir halt da an die Schule hinfahren, meistens in der Turnhalle, da wo eben genügend Platz ist für alle und für unsere Bühne und so. Genau, und da sind wir dann tätig.
Dramaturgisch haben wir es also so gemacht ganz oft, dass wir gesagt haben, Mensch oder weniger, ihr habt jetzt den Koffer, ihr wollt damit jetzt arbeiten. Lehrerin, Lehrer ist dabei, Klassenregel, neue 7. Klasse. Wir wollen die Eltern mit einbinden. Es geht natürlich an dem klassischen Unterrichtsprinzip. Aber was haltet ihr denn davon, wenn wir als Auftakt für dieses ganze Ding mit allen Eltern und mit allen Kindern der 7. Klasse im Kreis rum in der Turnhalle sitzen, auf dem Boden, höchstens auf einer Matte. In der Mitte spielen Homer, Christian und Ludwig und anschließend geht ihr mit denen in eure Klassen und Eltern und Kinder sprechen miteinander über diese Geschichte. Eltern und Kinder, die manchmal beim Lehrergespräch sich gegenüber am Tisch sitzen und 15 Minuten lang nicht ein einziges Wort generieren. weil sie sich auch beim Essen zu Hause nicht sehen. Ist also eine Situation, die unwahrscheinlich hochwirksam war. Bitte Ihre Frage.
Ja. Was es kostet? Das kommt ein bisschen auf das Stück an. Was das angeht, glaube ich, kann die Frau Weber ein bisschen mehr erzählen. Die ist da ein bisschen, weil die ist bei uns im Büro und in der Akquise auch mit tätig.
Okay.
Willst du dazu was sagen kurz? Oder? Ja?
Reicht das vielleicht beim Essentisch aus? Das ist eine Frage. Also es ist auf jeden Fall, kostet es viel Geld, das ist klar. Dieses Geld muss man besorgen. Entweder macht es die Schule alleine in Berlin oder es funktioniert zum Beispiel über Kooperation mit Stiftungen. Heute ist unter anderem mit ihrer größten Förderstiftung die Hauptverhandlung. Deswegen ist Ruth Weyand, die in der Tagesordnung angekündigt war, nicht hier. Und wie gesagt, es sieht also so aus, dass auch natürlich wir aufgefordert sind, die im System tätig sind. Wenn wir sagen, wir wollen diese Truppe unbedingt für alle Schulen im Bezirk haben, dass auch wir gucken, wo Geld ist. Und das ist natürlich eine Aufgabe von jeder Schule. Und inzwischen sieht es auch so aus, Schulen haben in Berlin Eigenmittel bekommen, mit denen sie machen können, was sie wollen. Gibt nicht viel, aber es gibt die Möglichkeit, insgesamt 3% der gesamten Personalkosten, die zur Verfügung stehen, haben die Schulen fürs eigene Management in der Hand, mit dem auch diese Dinge als Unterricht natürlich selbstverständlich dazugekauft werden können. Und 16 Schulen haben bisher davon Gebrauch gemacht und das ist sinnvoll.
Vielleicht noch ganz kurz dazu. Also genau, es ist einerseits natürlich, sind die Schulen selber angesprochen oder dass die halt gucken, was können die Schulen für Mittel einsetzen, akquirieren, wie auch immer. Und wir sind uns ja auch bewusst, dass das eben halt nicht immer so einfach finanzierbar ist für so eine Schule. Und deswegen sind wir auch immer auf der Suche eben nach Förderungen von Stiftungen oder ja, verschiedenen Institutionen, dass wir halt eben auch da preislich den Schulen dann auch wieder entgegenkommen können und sagen können, wir haben jetzt hier einen ermäßigten Preis, weil wir eben eine Förderung bekommen haben. Also da kümmern wir uns auch schon drum, dass das auch für die Schulen dann irgendwie auch bezahlbar ist und erschwinglich bleibt. Genau.
Also zwischen 300 und 1500 Euro, je nachdem, welches Paket man bestellt und wie es abläuft. Aber das kann nur Frau Weber wissen. Nachher dann am Tisch. Bitte.
Darf ich nur noch mal nachfragen, verständnisvoll. Was ist in Berlin über PKW finanzierbar?
Ja, selbstverständlich. Genau. Mhm. Also das ist seit, ich glaube, im Prinzip schon bei Herrn Zöllner so angefangen worden, 2008.
Die Altersgruppe, ab der es losgeht, habe ich jetzt noch nicht so ganz klar beantwortet.
Ja.
Wie gesagt, wir haben verschiedene Theaterstücke für verschiedene Altersgruppen. Ja. Ab der ersten Klasse geht es im Prinzip,
genau,
gibt es schon Stücke ab erste bis vierte, vierte bis siebte, siebte bis zehnte.
Ja, was genau ich jetzt hinterlegt habe, das ist auch auf der Tagesseite unserer Konferenz heute Abend zu finden. Ja, bitte.
Gehört zu jedem Theaterstück auch der Workshop?
Das ist sozusagen, das bieten wir auf jeden Fall an. Das ist nicht immer gegeben. Manchmal gibt es auch nur oder ja, nur das Theaterstück, vielleicht auch mal Theaterstück mit einem direkten Nachgespräch oder eben, was wir auch immer anbieten, was wir auch als eben für sinnvoll natürlich erachten, eben nochmal einen nachbereitenden Workshop, wo wir einfach noch ein bisschen mehr Zeit haben, meistens 90 Minuten, um mal mit den Schülern einfach nochmal drüber zu reden und eben auch Übungen zu machen, in Bewegung zu kommen, also nicht nur über den Intellekt, sondern auch über den Körper irgendwie ein bisschen da reinzukommen.
Dankeschön. An der Stelle, wie gesagt, jetzt zu dem größten Problem, das wir aktuell haben. Ich habe vorhin von dieser Lehrerin aus dem einen Gymnasium und dem Schüler aus der 10. Klasse erzählt. Ich hätte mir vor 3 Jahren noch nicht träumen lassen, dass es mal sowas wie Selfie-Sucht geben kann. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir mal so eine Situation erleben wie in 2013, dass in Eichwalde bei Berlin ein Mädchen umgebracht wird von einem Menschen, den sie im Internet kennengelernt hat. Ich glaube, aus Hessen oder so war er gewesen, der ganz einfach 21 oder 25 Jahre alt war und die Situation so benutzt hat, weil er sich virtuell verliebt hat und das Mädchen Angst gekriegt hat mit 14 Jahren. Eine Situation, mit der wir an Schule fachlich einfach nicht genügend umgehen können. Deswegen haben die Kontaktlehrkräfte, die sich vor allen Dingen mit Prävention fachlicher Seite als Multiplikatoren beschäftigen, was ich vorhin reingesagt habe, gesagt, so, wir müssen hier dringend was machen. Medienkompetenz im Bereich Cybergrooming, im Bereich Sexting und im Bereich Missbrauchsschutz, was Datensicherheit im Internet betrifft. Und da musste ich mir natürlich logischerweise auch einen Projektpartner suchen. Den haben wir gefunden mit Julia von Weiler und Innocent in Danger. Und haben jetzt ganz einfach gesagt, wie können wir es miteinander machen? Was brauchen die Kinder und Jugendlichen? Ja, vor allen Dingen brauchen sie Kompetenz im Umgang kritisch mit dem Medium, das wir haben. Internet ist auch drin, wenn du möchtest.
Nee, ich will eigentlich nur ein Ding hier rausschmeißen.
Okay.
Aber ich kann es auch so erzählen, ich mache ohne PowerPoint. Okay. Aber ich brauche Ihr Mikro, genau.
Ich mache das jetzt total altmodisch. Okay. Sie haben alle auf Ihrem Platz so einen Flyer gehabt und mit dem arbeite ich jetzt einfach, statt einer PowerPoint.
Cool.
Habe ich mir zu spät überlegt, dass ich die doch haben will. Innocence in Danger ist ein Verein, der seit 2003 zum Thema digitale Medien und vor allen Dingen sexualisierte Gewalt arbeitet. Und damit kommen wir natürlich auch in Berührung mit Cybermobbing und all diesen Geschichten. Oft ist ja Anlass zum Beispiel für so einen Mobbingfall ein sexy Foto, wie ihr ja auch in eurem Stück schön erzählt. Also da gibt es ganz viele Überschneidungen. Und wir haben tatsächlich in 2008 angefangen, ein Peer-Programm dazu zu entwickeln, ganz ähnlich wie das, was ihr beschrieben habt, zwar Smart User Peer-to-Peer. Da haben wir gemeinsam mit 60 Jugendlichen aus Gymnasium, Hauptschule und vor allen Dingen gehörlose Kinder und Jugendliche, für die die digitalen Medien natürlich eine besondere Erweiterung ihres Lebensraums dargestellt haben, ein Programm entwickelt für Jugendliche, wie sie sich besser schützen können und wie sie Ansprechpartner werden können. Und wir haben unterschiedliche Bausteine und ich nehme sie da mal kurz durch. Wir haben uns im Prinzip zurückentwickelt. Wir haben mit den mit den großen Jugendlichen angefangen und jetzt sind wir dabei, ein Programm für den Kindergarten zu entwickeln. Also wir gehen genau rückwärts, weil wir feststellen, die Kinder gehen immer jünger ins Netz. Wir bewegen uns zu auf das Thema Internet of Toys. Also wir haben internetfähige Spielzeuge für dreijährige Kinder und all die Fragen, die das mit sich bringt, würden sich sehr lohnen, mal zu stellen, die Frage zum Beispiel nach dem Menschenrecht der Privatsphäre. Aber das würde jetzt zu weit führen. Wir haben entwickelt eine App, die heißt Clever im Netz, das finden Sie hier in der Mitte. Und die ist vor allen Dingen erstmal Übersetzer zwischen Eltern und Kindern. Wir haben heute gehört, wichtig, Schule ist wichtig, aber Eltern sind auch wichtige Partner in dieser Arbeit und Eltern fühlen sich oft genauso wie Lehrkräfte total überfordert. Also haben wir versucht, für Eltern von Grundschulkindern sprachlicher Übersetzer zu sein für all diese Themen, Pornos und Sex und all das, was die nämlich im Internet schon oder online schon längst gesehen haben und wo wir so tun, als hätten sie es aber nicht. Wir haben auch interaktive Präventionstheater, die sind anders als eure, die sind nicht frontales Theater, sondern wir gehen in eine Klasse und dort in der Grundschule müssen die Kinder die Eltern der Zukunft retten, angeführt von Shari Reeves als eine Professorin, die aus der Zukunft zurückgereist kommt. In der weiterführenden Schule müssen sie einen Gleichaltrigen retten, angeführt von Til Schweiger, der ihnen als Supergeheimagent Anweisungen dazu gibt. Und dann haben wir das Smart User Projekt. Und das Ganze ist noch eingebettet mit Elternabenden und Lehrernfortbildung, weil wir verstanden haben, dass man nicht nur an einer Stelle ansetzen kann, sondern dass Sie als Institutionen auch verschiedene Bausteine brauchen, mit denen Sie frei hin und her schieben können. Und wir haben festgestellt, dass zum Beispiel unser Smart-User-Programm, dass sich Teile des Smart-Users-Programms total großartig in zum Beispiel eure Arbeit ergänzen lassen. Also man muss auch gar nicht immer ein eigenes Programm fahren, sondern man kann auch sagen, ach so, das ist ja spannend, wir haben hier diese Teamer, wir haben die Streitschlichter, wir haben die Konfliktlotsen, die haben wir schon und wir nehmen uns jetzt genau diesen einen Baustein von Innocence in Danger zum Thema sexualisierte Gewalt, Sexting, Cyberbullying und so weiter und ergänzen das noch, denn Konflikte heute in der Schule sind längst auch digital. Und was wir, glaube ich, verstehen müssen, ist, dass die digitalen Medien dem Ganzen eine so andere Dynamik geben, dass wir eben nicht mehr sagen können, ach, kommst du drüber weg, kannst dich ein bisschen erholen. Die können sich nicht mehr erholen am Nachmittag, weil sie bombardiert werden mit diesen Nachrichten und weil sie das Gefühl haben, alle machen mit. Ich werde öffentlich an den Pranger gestellt, selbst wenn es vielleicht gar nicht so eine große Öffentlichkeit ist. Die Idee, im Netz stehen böse Sachen über mich, ist die Idee am Kudamm, oder im Flughafen, am Hauptbahnhof, Fernsehen oder was wird das berichtet. Das ist unser Baustein und wir haben Herrn Beeth kennengelernt und werden jetzt für Lichtenberg versuchen, tatsächlich alle weiterführenden Schulen mit diesen Bausteinen auch zu erreichen, um so eine quasi gemeinsame Bewegung zwischen Lehrkräften, Eltern und auch Schülern und Schülerinnen hinzukriegen, sich mit diesem Thema weiter auseinanderzusetzen. Also im Prinzip nochmal eine schöne Ergänzung zu dem, was ihr gemacht habt. Und ich habe mir gerade überlegt, vielleicht laden wir euch einfach mal ein, so ein bisschen zu erzählen, auch den Lehrern und Lehrerinnen, die wir dann dazu fortbilden. Mhm. Genau, das in aller Kürze. Und wir haben jetzt als allerletztes, die Flyer habe ich vergessen auszuteilen, waren wir beteiligt an einer Forschung zum Thema Sexting, also sexy Selfies. Und haben dazu vor allen Dingen Clips entwickelt, die Eltern und auch Lehrkräfte informieren darüber, was ist denn das überhaupt, warum machen die denn das, wann muss ich mir Sorgen machen, an wen wende ich mich, wenn ich Hilfe brauche. Die finden Sie alle auch online und auch das ist natürlich ein Baustein, den wir dann wiederum mitnehmen in unsere Arbeit, mit dem wir dann auch zum Beispiel unsere Peer-Trainer ausstatten oder auf Elternabenden zeigen. Genau, das war's in aller Schnelle.
Danke, Julia. Also was wirklich wirkt, wäre jetzt Nachfrage. Bitte, bitte.
Eine Frage, gibt es irgendeine Möglichkeit, ich bin also nicht aus Berlin, ich muss sagen, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, das ist alles wunderschön, was hier alles erzählt wird. Wir haben uns Medienscouts an der Schule.
Ja.
Ich sitze deswegen hier, weil wir die natürlich auch in Richtung Cyberbullying fortbilden möchten und
ja.
müssen. Wir sind am Samstag mit Snapchat dran und wollen Eltern informieren, was da gerade abgeht, weil die Medienscouts haben festgestellt, das geht bei den Schulen jetzt richtig ab, jedenfalls bei uns. Und zwar
okay.
so ganz harmlos. Wo kriege ich gegebenenfalls irgendwelche Module, die ich mir runterladen?
Licht.
Bei uns ist es so, dass Sie müssen sich einmal mit uns auseinandergesetzt haben, bevor wir Ihnen ein Modul zum Runterladen geben. Aber wir sitzen tatsächlich auch in Köln. Also wir sind nicht so weit weg. Und wir bieten immer wieder solche zweitägigen Workshops an. Dann bekommen Sie tatsächlich Zugang zu all unseren Materialien, die auch weiterentwickelt werden. Wir sagen aber natürlich, wir wollen schon erstmal die Leute einmal gesehen haben, bevor wir... Ich verstehe, was Sie meinen, aber...
Das sagt mir jetzt jeder, wo ich mit irgendwas komme, das haben die mir gesagt bei euch letzte
Klar.
Woche, da muss ich überall hin. Ich kann nicht überall hin.
Nee, ist richtig.
Und ich habe nicht so viele Kollegen, die das machen, das ist das nächste Problem.
Ja.
Ich mache das gerne alles, aber dann muss ich das hauptberuflich
Versteh
machen. Dann bin ich nicht mehr Lehrer und dann bin ich nicht
Mathelehrer,
sondern dann bin ich Pädagoge, der nur noch sowas
macht. Klar.
Stimmt. Ganz, ganz kurz, ist nicht naiv, ist total klasse. Mir geht's ähnlich. Ja, ich habe das viele, viele Jahre mit einer halben Stelle Lehrer und mit einer halben Stelle sozusagen Freistellung gemacht gehabt. Und mit so vielen Schulen natürlich zu tun zu haben, ist natürlich dann ganz einfach trotzdem mit einer halben Stelle zu wenig. Aber ich habe es auch ganz einfach so hingekriegt, dass ich gesagt habe, so okay, wir treffen uns und wir können das miteinander auch telefonisch digital heutzutage machen. Es gibt auch jemanden als Mitarbeiter von Innocence in Danger in Köln. Das heißt also bei Ihnen kurz um die Ecke. Und das wäre also auch eine Möglichkeit, zusammenzukommen. Aber zusammenkommen muss man zunächst mal direkt. Und die Kontaktdaten haben Sie da. Zusammenfassung der ganzen Geschichte. Eine Frage noch bitte.
Bekommt ihr immer Schule Geld?
Wie bezahle ich das? Das wollte ich gerade sagen.
Genau.
Ja, weil das ist immer eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben hier in Berlin die Situation, dass wir ein Landesprogramm für die gute, gesunde Schule haben. Landesprogramm für die gute, gesunde Schule bedeutet, Krankenkassen haben einen Präventionsparagraphen, Nummer 20, da steht drin in dem Präventionsgesetz, das wir jetzt seit Juli haben, sie haben mindestens 1,5% der Mitgliedsbeiträge, die sie einnehmen, für Gesundheitsförderung und präventive Maßnahmen auszugeben. Und in Berlin hat sich unsere Bildungsverwaltung, war am Dienstag die Woche in Form von unserer Senatorin, mit allen Geschäftsführern der Krankenkassen, die öffentlicher Art sind, darauf geeinigt, ein Landesprogramm zu finanzieren, in das die Krankenkassen Geld einlegen. Und diese Aktionsprogramme, die können wir benutzen, um solche Dinge zu bezahlen. Das heißt also, die Möglichkeit natürlich, kann Julia von Weiler und Innocence in Danger nicht umsonst existieren, sind also auf vertraglicher Basis darauf gestellt, alle Fortbildungen, die sie für Lehrkräfte leistet, in diesem Umfang, werden selbstverständlich von unserer Verwaltung im Rahmen des Fortbildungsetats bezahlt. Anders geht's nicht. Ne? Das ist speziell die Situation hier für Berlin. Mit Frau Löhrmann in NRW können Sie genau dieselben Sachen klären.
Es gelingt uns tatsächlich auch, wie Eukitea immer mal wieder Töpfe zu finden, die uns ermöglichen, sogar kostenlos zum Teil an Schulen zu kommen. Für das Grundschulstück haben wir tatsächlich noch Gelder, nicht mehr unendlich viele. Und es ist auch ein anstrengender Job, tatsächlich immer wieder neues Geld zu generieren, um das möglich zu machen. Und wir sind genauso wie Eukitär, und da sind wir am Ende, glaube ich, alle gleich unterwegs, schauen wir auch, wo kriegen wir noch einen Sponsor mit rein. Also wir helfen da schon auch mit und wir gucken, was können wir möglich machen. Aber wir müssen natürlich unsere Leute auch bezahlen. Und das sind also alle, so wie bei euch auch, das sind Experten im Thema Gewalt, im Thema sexualisierte Gewalt, im Thema Theater, im Thema Nachgespräch und Fortbildung. Das sind schon echte tolle Typen, die man da kriegt. Und genau, und deswegen, aber da kümmern wir uns auch drum. Und für das Grundschulstück haben wir im Moment noch Gelder. Bei dem anderen baggern wir gerade. Drücken Sie uns die Daumen, vielleicht geht dann was. Und wir sind tatsächlich auch bundesweit unterwegs. Nee, wir sitzen in Berlin und Köln, aber die Schauspieler, so wie alle Schauspieler, die in diesem Bereich unterwegs sind, oder auch unsere Fortbildner, wir reisen überall hin. Mhm. Ja.
Summary. Hier vielleicht noch mal eine Geschichte. Das ist etwas, was nur ein Bild darstellt. Ich glaube, 2012 war das gewesen mit der App. Ne, hat Til Schweiger tatsächlich als Partner von Julia von Weiler gesagt, so, wir müssen diese Präventions-App für Eltern haben, weil es sie nicht gibt. Ausstattungsgrad mit Smartphones bei ganz armen Kindern, iPhone 2, 3, Samsung S3 und so weiter, ist tatsächlich auch in Lichtenberg, obwohl wir ein Drittel von Kindern haben, die an der Armutsgrenze leben, fast 100%. Eltern geben ihre alten Geräte natürlich, die schmeißen sie nicht weg, ungefiltert an ihre kleinen Kinder. Und in der Situation habe ich, wie gesagt, dazugelernt jetzt, dass also natürlich diese App Eltern und Kindern hilft dabei, miteinander ganz naiv zu lernen, wie benutzt man das, wie geht man damit um. Hatte ich vorher nicht, die gibt es auch wirklich nur von Innocence in Danger. Kennengelernt, ne? Und kostenlos selbstverständlich runterzuladen. Deswegen, also ist es für mich auch immer, wenn ich unterwegs bin, eine Empfehlung für Kollegen aus Grundschulen und wenn ich ganz vielen Elternabenden in Schulen eingeladen werde, komm mal und erzähl mal, was sollen wir bloß machen, ist das unter anderem auch etwas, worauf ich immer hinweise. Weil das ist, wie gesagt, eines der besten Mittel, um wirklich sagen zu können, wie gehen wir vor allen Dingen damit so um, dass wir keine Gefährdungsmomente haben. Jetzt bleibt eine Sache, die ich Ihnen noch gerne zeigen wollte. Das Problem, was wir haben, wir geben gar nicht mehr im Internet ein Porno, sondern die Jugendlichen und viele andere User, die hier mit umgehen, geben ein XXX. Und bei XXX haben wir schon die Situation, dass wir dann sämtliche Sachen, Movietubes, Free-Porn-Movie, kostenlose Pornofilme und Sex, Free-Porn-Movies, Porno-Videos on und so weiter, YouTube-Free-Sex-Videos auf HD. Und ein Klick weiter. Und das machen Kinder, dritte, vierte, fünfte Klasse, Jungs vor allen Dingen, die das irgendwo aufgeschnappt und gehört haben. Ein Klick weiter sehen die Dinge, die mit normaler Sexualität, mit der Entwicklung, mit Fragen, die Kinder, die in dem Alter sind, niemals stellen würden, sich konfrontiert. Und in der Situation sind wir also diejenigen, die einfach gefordert sind, zu sagen, so, was machen wir? Wie kriegen wir Eltern beigebogen, wie man ein Handy für solche Seiten sicher macht und sperrt? Ja, es bleibt uns nichts anderes übrig, als wenigstens zu versuchen. Und in dieser Situation, also jetzt ein Trick im Weiterzugehen, ich bin nachher 14, 15 Jahre, ich habe die Situation mit den Nacktselfies, ich komme da nicht mehr raus. Ja, ist natürlich eine Situation, mit der wir dann im Prinzip erst konfrontiert sind, auch, das war auch bei mir so, erst wenn die Situation praktisch eingetreten ist. Ja, und natürlich ist es wichtig, dass wir immer Krisenmanagement machen. Ich hatte bei uns in der Sportschule die Situation, dass das Geschlechtsteil eines 13-jährigen Jungen durch die ganze Schule graste als Bild, nur weil er es seine Freundin, die nach Halberstadt verzogen ist, einfach mitgeben wollte. Die hatten sich das gewünscht. Mehr war es nicht. Und die hat natürlich, nachdem sie 3 Wochen gesagt hat, so, nun bin ich in Halberstadt, nun habe ich jemand anders und du nicht mehr. Und wie gesagt, jetzt schicke ich dir das Foto zurück und es über seinen Facebook-Kanal zurückgeschickt hat. Logischerweise hatte die ganze Schule dieses Bild. Ist natürlich eine Situation gewesen, die blöd ist. Summary, was wirkt? Wirkt ist, wenn man zusammenarbeitet, mehrere Bausteine konzipiert. Es wirkt nicht, wenn jeder irgendwas tut, sondern möglichst, wenn im System alle gemeinsam sind, wenn es in jeder Schule Ansprechpartner für dieses Thema gibt. Und wenn Sie vielleicht Einfluss darauf haben, dass Medienkompetenz in Ihren Basiscurricula hier wie in Berlin auch diesen Punkt enthält. Wir lernen, kritisch zu hinterfragen, wie wir diese Medien einsetzen, benutzen und damit umzugehen, sodass wir respektvoll und verantwortungsbewusst kommunizieren. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich auch im Namen aller unserer Kollegen dafür, dass wir diesen Workshop machen konnten.